Wir sind bei 1. Mose 29 heute Abend. 1. Mose 29. Die arg schöne Geschichte heute Abend von der Verheiratung Jakobs. Jakob dient um Lea und Rachel. Da machte sich Jakob auf den Weg und ging in das Land, das im Osten liegt, und sah sich um. Und siehe, da war ein Brunnen auf dem Felde, und siehe, drei Herdenschafe lagen dabei. Denn von dem Brunnen pflegten sie, die Herden zu tränken, und ein großer Stein lag vor dem Loch des Brunnens, und sie pflegten, die Herden alle dort zu versammeln und den Stein von dem Brunnenloch zu wälzen und die Schafe zu tränken, und taten alsdann den Stein wieder vor das Loch an seine Stelle. Das müsste unser Bruder Sibi uns jetzt erklären, denn das ist überall das Problem. Die machen viel Wasser, Brunnen. 2500 Kinder sterben täglich, bloß weil sie Durchfälle kriegen, hauptsächlich durchs Wasser. Jeden Tag 2500 Kinder, können wir alle bewahren. Im Tag, das habe ich in seinen Schriften gelesen, und das ist, wenn die Brunnen Dreck haben, da muss ja bloß ein Tierkadaver reinfallen und dann verwesen doch Tierkörper und dann ist das Wasser ein Giftwasser. Deshalb haben die ein Loch draufgelegt, natürlich auch wegen der Verdunstung, einen Stein draufgelegt. Und dann ist, wenn man sonst die Brunnen abdeckt und dann pumpt, dann ist es einigermaßen sauber. Und dann hat man schon sehr viel getan, um das zu schützen, aber wir haben das heute Abend nicht. Und Jakob sprach zu ihnen: Liebe Brüder, wo seid ihr her? Sie antworten: Wir sind von Haran. Er sprach zu ihnen: Kennt ihr auch Laban, den Sohn Nahor? Sie antworten: Ja, wir kennen ihn. Er sprach: Geht es ihm auch gut? Sie antworten: Ja, es geht ihm gut. Und siehe, da kommt seine Tochter Rachel mit den Schafen. Er sprach: Es ist noch hoher Tag und ist noch nicht Zeit, das Vieh einzutreiben, drang die Schafe und geht hin und weidet sie. Sie antworteten: Wir können es nicht, bis alle Herden zusammengebracht sind und wir den Stein von des Brunnens Loch wälzen und dann die Schafe tränken. Als er noch mit ihnen redete, kam Rachel mit den Schafen ihres Vaters, denn sie hütete die Schafe. Als Jakob aber Rachel sah, die Tochter Labans, des Bruders seiner Mutter, und die Schafe Labans, des Bruders seiner Mutter, trat er hinzu und wälzte den Stein von dem Loch des Brunnens und tränkte die Schafe Labans, des Bruders seiner Mutter. Und er küsste Rachel und weinte laut. Ich muss heute Abend was über die Liebe erzählen. Und sagte ihr, dass er ihres Vaters Verwandter wäre und Rebekkas Sohn. Da lief sie und sagte es ihrem Vater. Als aber Laban hörte von Jakob, seiner Schwester Sohn, lief er ihm entgegen und herzte und küsste ihn und führte ihn in sein Haus. Da erzählte er Laban alles, was sich begeben hätte. Da sprach Laban zu ihm: Fürwahr, du bist von meinem Gebein und Fleisch. Und als er nun einen Monat lang bei ihm gewesen war, sprach Laban zu Jakob: Zwar bist du mein Verwandter, aber solltest du mir darum umsonst dienen? Sage an, was soll dein Lohn sein? Laban aber hatte zwei Töchter. Die ältere hieß Lea, die jüngere Rachel. Aber Leas Augen waren ohne Glanz. Rachel dagegen war schön von Gestalt und von Angesicht. Und Jakob gewann Rachel lieb und sprach: Ich will dir 7 Jahre um Rachel, deine jüngere Tochter, dienen. Laban antwortete: Es ist besser, ich gebe sie dir, als einem anderen, bleib bei mir. So diente Jakob um Rachel 7 Jahre, und es kam ihm vor, als wären's einzelne Tage. So lieb hatte er sie. Und Jakob sprach zu Laban: Gib mir nun meine Braut, denn die Zeit ist da, dass ich zu ihr gehe. Da lud Laban alle Leute des Ortes ein und machte ein Hochzeitsmahl. Am Abend aber nahm er seine Tochter Lea und brachte sie zu Jakob. Und er ging zu ihr, und Laban gab seiner Tochter Lea seine Magd Silba zur Leibmagd. Am Morgen aber, siehe, da war es Lea. Das ist die Verschleierung, deshalb hat er es nie gemerkt. Und Jakob sprach zu Laban: Warum hast du mir das angetan? Habe ich dir nicht um Rache gedient? Warum hast du mich denn betrogen? Laban antwortete: Es ist nicht Sitte in unserem Land, dass man die Jüngere weggebe vor der Älteren. Das hat mein Schwiegervater immer gesagt, weil ich zuerst, meine Frau, die war die jüngste von den 4 Schwestern. Aber er hat mich nicht betrogen. Da bin ich ihm dankbar. Halte Mit dieser die Hochzeitswoche, so will ich dir die andere auch geben für den Dienst, den du bei mir noch weitere 7 Jahre leisten sollst. Das tat Jakob und hielt die Hochzeitswoche. Da gab ihm Laban seine Tochter Rahel zur Frau. Und er gab seiner Tochter Rahel seine Magd Bilha zur Leibmagd. So ging Jakob auch zu Rahel ein und hatte Rahel lieber als Lea. Und er diente bei ihm noch weitere 7 Jahre. Es kann sein, dass sie auch sehr betroffen sind und sagen, was ist denn das, dass der Jakob nicht nur mit den 2 Frauen zusammengelebt hat, sondern auch noch Kinder dieser Mägde hat. Es ist tatsächlich so, in der Bibel haben sie sehr viel experimentiert im Ehebereich und sie haben interessanterweise etwa zur Zeit Jesu im ganzen Judentum nur noch die eine Ehe gehabt, aus guten Gründen. Es gibt in der ganzen Bibel nirgendwo eine Form, dass ein Mensch die Liebe anders leben kann als mit einem Partner. Das geht gar nicht. Und es war ungemein spannungsreich, auch bei diesen Erzvätern. Ganz entscheidend kommt hinzu, dass etwa durch die Propheten, besonders Hosea, ganz neu die Liebe erkannt wurde. Dass Liebe ausschließlich ist und keine Doppelung verträgt. Wenn Sie etwa denken an dieses Bild bei Hosea, nimm eine Hure und heirate sie und lebe mit ihr. Ihr habt wie ein Hurenverhältnis mit Gott gelebt. Und wie deutlich wurde, Liebe ist ausschließlich und richtet sich auf einen Menschen, dem man dient. Jetzt möchte ich heute Abend niemand von Ihnen Schmerzen zufügen. Ich weiß, wie viele auch immer wieder verwundet sind, weil sie sagen, wir fühlen den Vorwurf, wenn sie im eigenen Leben gerade in der Gemeinschaft der Ehe und der Liebe ganz schmerzliche Enttäuschungen erlebt haben und sie sagen mit Recht, sie sagen mit völligem Recht, du hast gut reden. Weiß das auch. Es ist ganz arg schwer, wenn man Menschen zusammenspannt, die nicht zusammenpassen. Und deshalb will ich heute Abend einiges dazu sagen, zu diesem ganzen Thema. Und nicht, dass Sie denken, es sei irgendwo, um zu sagen, das sei verurteilend, sondern wir wollen das einfach erkennen, wie kann man hier Klarheit gewinnen. Und schon das ist wichtig. Es gibt in der Bibel keine Ehe, die ohne Spannungen ist. Das ist wichtig. Es gibt keine perfekte Ehe. Jetzt fangen wir aber mal vorne an. Und ich möchte noch einmal darüber reden, wie dieser Jakob in die Fremde zieht. Das war ja schon letztes Mal so. Haben Sie einmal Einsamkeit erlebt? Dass Sie irgendwo sagen, ich war ganz allein. Auf einer Reise oder ich war allein, verlassen oder im Krankenhaus und niemand hat nach mir geschaut. Diese biblische Erzählung des Jakob, die spricht uns so ungemein an, weil man so mitfühlen kann. Er ist in der Fremde, er kennt niemand. So wie einer irgendwo in Rom steht und kein Geld mehr hat. Hat ja auf meiner letzten Reise so ein frustrierendes Erlebnis gehabt in Bolivien, wo die Polizei noch mich überfallen hat und mir das Geld weggenommen hat. Da gibt es Augenblicke, wo man sagt, ich muss noch heim. Nichts mehr, in der Fremde. Es ist nicht alles so, wie man sich das vorstellt, das Reisen. Und so war es beim Jakob in dieser Situation, wo er ganz bedrückt war. Und die erste schöne Sache, die ich Ihnen heute Abend sagen will, Gott führt. Er machte nur so ein Gespräch, wie Sie im Eisenbahnabteil sagen. So, Sie kommen aus Mannheim, da habe ich auch mal eine Tante gehabt oder so. Und dann probiert man mal, ob man da irgendwo eine Brücke findet. Und auf einmal kommt es raus, die kennen seinen Onkel. Die kennen den Onkel. Im fremden Land gibt es auf einmal eine Beziehung. Wir achten manchmal diese menschlichen Beziehungen gar nicht. Ich habe mich so gefreut, wie der Sibi Samuel gesagt hat, ich muss nach Stuttgart. Ich muss, und wenn es nur 24 Stunden sind, ich muss die grüßen. Ja, es gibt eine Liebe. Es gibt eine richtige Liebe. Und das ist was Wunderbares. Es gibt auch etwas, das will ich Ihnen mal sagen. Heute war bei uns jemand zum Essen von auswärts. Und er sagte, wissen Sie, in all die Gemeinden, wo ich gehe, da hat man nie den Eindruck, dass sich jemand freut, dass ich komme. Was wissen Sie es, dass man sich freut, dass Sie heute Abend da sind? Und auch wenn man gar nicht allen die Hand drückt, dass man sich freut, Sie zu sehen und dass Sie geliebt sind und dass Menschen da sind, die auf Sie warten. Und natürlich wissen wir, dass heute Abend auch manche fehlen und manche krank sind und manche wegen dem Alter nicht mehr da sein können. Es war für den Jakob ganz wichtig, Gott führt ihn hier hin und da gibt es eine Liebesbeziehung und da führt Gott ihn auch hin zu diesen Hirten. Diese Hirten waren ja schwierige Gesellen. Haben Sie es durchschaut, was das für Typen waren? Also, wie der Jakob sagt, ihr könntet ja noch einmal losziehen und noch mal weiden. Wie sagt man, wie die Maurer. Ich möchte nicht den Maurern zu nahe treten, aber gell, die haben schon Feierabend gemacht mittags um zwei. Die waren also, die haben das weggeschmissen, ihr Sach, und sagten, es waren Mietlinge, heißt man das bei den Hirten. Gemietete, die sagen, wir machen gerade, wie sagt man da, wir feiern gerade unsere Feiertage ab oder was. Nicht? Die haben also schon gefeiert, die haben da gelust und haben gesagt, komm. Und er sagt, tu doch mal den Stein weg und drängt. Das ist toll, das war ein Schaffer, der Jakob, gell? War ein Schwabe wahrscheinlich. Er sagt, komm, die Herde nochmal raus und da muss man doch was machen, das gibt doch nichts. Ist so wunderbar in der Geschichte. Und die liegen da im Steppengras und sagen, ach, ist doch alles nicht so wichtig und so weiter. Und wir können den Stein nur miteinander wegheben. Also auch das Bild dieser Hirten, dieser bezahlten Leute, die gar nicht interessiert sind an ihrem Geschäft, die das nur widerwillig eigentlich tun. Und dann taucht plötzlich die Rachel auf. Und jetzt wird's wunderbar. Da brauche ich gar nichts mehr sagen. Die Rachel kommt, liebe Freunde, erzählt diese Geschichten euren Kindern. Und der Jakob hebt den Stein alleine weg, was viele Männer nicht schaffen. Das ist Liebe. Das ist Liebe. Biblisches Bild der Liebe. Da kam ja neulich so eine schreckliche Schmutzsendung im Nachtcafé. Wer sich's angeguckt hat, war selber schuld. Mir hat auch noch jemand hingewiesen und wir hatten es für jemand aufgenommen, haben es dann noch angeguckt. Da war es ganz interessant, da war eine Frau dabei, gar nicht irgendwie religiös angesprochen, sondern eine grüne Frau von der 68er Studentenrevolution. Und die hat so leidenschaftlich gesprochen, dass zum Schluss das Gespräch schier geplatzt ist. Sie sagen, mit der kann man gar nicht mehr reden, das ist eine verrückte Frau und die spinnt und die ist eine Fanatikerin. Weil die gesagt hat, ihr redet immer bloß vom Sex und die jungen Leute wollen doch gar nicht ins Bett. Die wollen doch Liebe, das ist was ganz anderes. Die wollen bloß miteinander reden, die wollen ein Lied miteinander singen. Wisst ihr überhaupt noch, ihr tut die jungen Leute immer überfrachten mit euren schmutzigen Gedanken. Unsere ganze Gesellschaft ist krank, war gar keine Christin. Und der hat es hineingerufen immer wieder und sagt, das macht ihr kaputt mit eurer ganzen Aufklärung, mit eurer AIDS-Verhütung, mit allem. Lasst doch die jungen Leute mal wirklich leben und die haben hohe Ideale und die haben ein Gefühl für das Schöne. Und da wollte ich heute Abend wieder anknüpfen. Das steht in der Bibel drin. Das ist was Wunderbares, wenn ein Mensch Liebe empfindet für einen anderen Menschen. Es ist uns immer wieder wichtig, wir sprachen auch schon neulich davon, dass in unserer Jugendarbeit das Feuer nicht zu früh flackert, weil sie es oft noch gar nicht leben können. Es wird ganz furchtbar, wenn ein junger Mann mit 17 Jahren schon eine feste Liebe hat, die kann er gar nicht leben. Wie soll das denn gehen? Und wir sind immer dankbar bei der Jugendarbeit, wenn wir irgendwie das fertig kriegen, auch da, wo wir unsere Bibelkreise gemeinsam haben, Jugendkoch und so weiter, dass das alles so geht, dass die jungen Leute nicht zu früh in die Spannung hineingerissen sind, die sie dann nicht mehr beherrschen können, sondern dass diese ganze Kraft genutzt wird, dass sie sagen, so, jetzt möchte ich meinen Beruf noch arbeiten, jetzt möchte ich meine Ausbildung fertig machen, jetzt möchte ich noch was leisten, weil das ungeahnte Kräfte sind der schönen Liebe, die Menschen treiben. Er küsst die Rachel, keiner weiß warum, weint und sie ist sein Bäsle, Schwäbisch. Das ist ja sein Bäsle. Er ist der Vetter, nicht? Der Schwester, des Bruders Sohn, der Schwester, ja, Schwester Sohn, ganz richtiges Vetter und Base. Und die Freude des Wiedersehens im fremden Land. Wunderbare Gottesführungen, die hier da sind, die Macht der Liebe. Ich will da gleich weitergehen, weil es nachher noch einmal kommt. 7 Jahre dient er um die Rachel. Und es kam ihm vor, es dünkten ihn, als wären es Tage. kann man Liebe schöner beschreiben. In der ganzen Welt ist Liebe nie schöner beschrieben worden. 7 Jahre und es war im Nu vergangen. Ich weiß, wie lang eine Verlobungszeit werden kann, wenn man sie schön gestalten will. Und wie da jeder Tag schwer ist für unsere jungen Leute, wenn sie wirklich in der Verantwortung vor Gott das tun. Und umgekehrt ist wieder so, dass man um der Liebe willen alles kann. Sehen Sie, deshalb hat Gott in seinem Erlösungswerk noch einmal da angesetzt, und heute Abend wollen wir nicht bloß von der irdischen Eheliebe reden, denn die war ja nachher, die Wirklichkeit der Ehe sah ja anders aus als diese Liebeszeit vorher, nicht? Die waren ja nachher wieder sehr spannungsreich. Bis hin zum schmerzlichen Tod der Rachel in Bethlehem. Da ist ja noch heute bestattet, wo die schwangeren Mütter hingehen. Das schwer bewachte Gebäude an der großen Kreuzung in Bethlehem. Die Israelfahrer kennen es. Es war eine sehr schmerzliche Lebenszeit für den Jakob mit der Rachel. Auch die ganzen Spannungen mit Lea und was da alles dazu kam. Aber ich möchte noch davon reden, dass der Glaube in unserem Leben nur dann richtig lebendig ist, wenn er aus der Liebe lebt. Und das müssen wir hier lernen, was Liebe ist. Die Liebe hat doch nicht bloß mit Erotik zu tun, mit dem Sex. Denken Sie mal an eine Mutterliebe. Was Mutterliebe ist? Eine Mutter, die für ihr Kind eintritt. Eine Mutter, die für ihr Kind eintritt, das vielleicht im Gefängnis ist. Oder dass die Mutter enttäuscht oder dass der Mutter davongelaufen ist. Es gibt so diese Sendung, melde dich und so weiter, wo man diese weinenden Mütter sieht, wenn endlich mein Sohn wieder heimkommt. Was Mutterliebe ist, rein schon von einem Menschen. Wenn ihr Glaube nicht aus einer heißen Liebe lebt, aus dieser Liebe, ist ein toter Glaube, sagt die Bibel. Bleibet in meiner Liebe. Die Liebe Gottes ist ausgeschüttet in unser Herz. Und da ist plötzlich so, wenn man Gott lieb hat, du sollst Gott lieben über alle Dinge, dann können sie alles bewegen. Dann können sie Opfer bringen. Dann wird es ihnen ganz leicht, um der Liebe willen. Aus der Liebe handelt man. Und dann muss man nicht um der Gesetze willen Opfer bringen. Ich glaube, da fehlt es sicher am meisten heute, bei uns allen. Und deshalb müssen wir noch mal sehen, wenn ich mal von dieser Jakobsgeschichte weggehe und noch mal zurückdenke, wo lebt denn Liebe auf? Der Jakob hat die Rachel geliebt, weil ihm der Typ der Rachel gerade ansprach. Nicht? Es ist ja nicht, es gibt ja kein objektives Kriterium für Liebe. Der eine springt hier an, der andere springt da an. Es ist ganz tragisch, wenn nach einer gewissen Zeit dann ein Mensch sagt, aber jetzt spricht mich dieser Typ nicht mehr an. Dann können Sie nichts machen. Bei der irdischen Liebe ist das ganz kritisch. Wo entsteht die Gottesliebe? Die entsteht nur in der Erkenntnis des Opfertodes Jesu. Und warum ich immer wieder sage, das ist das Herz des Evangeliums. Darin hat Gott seine Liebe uns erwiesen. Krämer hat am ersten Abend begonnen. So sehr hat Gott die Welt geliebt. Darüber müssen Sie nachdenken. Wenn Sie das einmal gesehen haben, so hat mich Gott lieb. Nicht, weil Sie es in den Führungen Ihres Lebens sehen, sagen, ich habe so viel Guthaben auf dem Konto oder ich bin gesund. Daran erkenne ich, dass Gott mich liebt. Daran erkennen Sie es nicht. Sondern Sie können es nur erkennen an dem Opfertod Jesu am Kreuz. Und das können alle Menschen, auch in der größten Armut, und die erkennen sie in Indien. Gott hat mich lieb, das weiß ich, weil er seinen Sohn Jesus für mich gesandt hat, weil er mir die Sünden vergeben hat, weil er mich herausgeführt hat aus der Schuld. Und wenn dann einmal das ein Mensch erkennt, dann sprudelt er über, dann muss er die Liebe weitergeben. Und diese Liebe ist die Macht. Ich bete an die Macht der Liebe. Die Macht, die ein Christenleben treibt, zum Tun. Zum Tun. Bleibet in meiner Liebe. Wo steht das? Beim Weinstock. Johannes 15, Vers 9. Ich kann nichts aus Druck machen, sondern bleibt in meiner Liebe, gebt die Liebe weiter. Wer will uns scheiden von der Liebe Gottes? Also die Liebesgeschichte von Jakob wäre mir nur zu vordergründig und auch wirklich, dann wäre sie zu kitschig. Wenn wir es nur so lesen würden und sagen, warum habe ich sowas nicht erlebt, so eine schöne Liebesgeschichte, warum ist meine anders oder so. Wenn Sie nicht wissen, dass die Erfüllung von uns gar nie liegen kann bei einem menschlichen Partner. Und ich danke es dem Mädchen, das ich damals ansprach, das im ersten Brief, das ihr geschrieben habe, sagt, es gibt eine Beziehung, die steht noch über unserer Beziehung. Und das ist die Beziehung zu Jesus. Und das muss klar sein. Die kann durch gar nichts ersetzt werden. Die ist noch tiefer, diese Liebe. Und unsere Liebe kann nur dort eingebaut sein oder scheitert alles. Und das ist das Lebenserfüllung. Eben auch für den, der sagt, ich habe den irdischen Partner nicht gefunden oder ich habe viel Enttäuschung hier erlebt oder mein Leben ist voller Wunden, schon von meinen Eltern her, die mich falsch behandelt haben. Meine Erfüllung in Liebe, die kriege ich nur in der reinsten Form bei Gott. Aber interessant, wer dann Liebe gibt, der wird auch wieder viele Menschen finden, denen er Liebe geben kann. Der wartet nicht auf die Liebe, die ihm andere geben, sondern der spendet Liebe. Der ist so voll, dass er das weitergibt. Jetzt hätte ich Ihnen heute Abend noch gern erzählt von vielen, vielen Menschen, die das praktiziert haben, die Liebe weitergeben. Wie ich noch im Dezember in Neu-Delhi in dem Slum, da war großer Generalstreik an diesem Tag, am Nehru Place in diesem Slum geführt wurde, wo 15.000 Menschen leben, meist Bauarbeiter, deren Hütte in Kürze abgebrochen wird dort in dem Slum, elende Menschen, und sah dort diese Mitarbeiter, schlichte indische Christen, die für ein paar Mark Monatslohn dahin durchgehen und fröhliche Leute und Liebe weitergeben. Dachte ich, was Herrliches. Wenn Menschen Jesus dienen und voll sind von dem, was sie empfangen haben. Das kann man nicht kopieren. Das muss echt von innen herauskommen. Ich verstehe viele Theologen, die ärgern sich. Denn ist das direkt unanständig, dass wir immer von Liebe reden. Ich weiß, das kommt manchmal, hört man das von Theologen, dass sie sagen, sehr geschmacklos. Ich will dich lieben, meine Stärke. Karl Barth hat ja in seinem Leben lange Jahre immer wieder dagegen angekämpft. Und steht doch in der Bibel drin. Von dieser großen Sünderin in Lukas 8, die vor Jesus hinsank und einfach weinte und mit ihren Haaren die Füße Jesu trocknete. Und Jesus sagte, die hat mehr gegeben. Und wenn ein Mensch die Liebe zu Jesus hat, dann ist er auf dem richtigen, im richtigen Leben drin. Aus der Liebe heraus kann man selbst Leiden durchstehen, kann man Schikane ertragen. Also es ist so wichtig, dass wir das erkennen, die Macht der Liebe, jetzt nicht bloß den weggehobenen Stein beim Brunnen. Das ist irdische Liebe und die kann uns zu viel motivieren. Aber wie viel mehr die Liebe Gottes, die in unser Herz ausgeschüttet ist. Ich habe da ein paar Stellen angeschrieben, noch wenn Sie sich notieren. Epheser 3, Vers 17, dass ihr in der Liebe eingewurzelt und gegründet seid. Johannes 17, Vers 26, wie wir, dass die Liebe Gottes in uns wohnt. Johannes 15, Vers 9, bleibt in meiner Liebe. Römer 8, wer will uns scheiden von der Liebe Gottes? Römer 5, Vers 5, die Liebe Gottes ist ausgegossen in unser Herz. Ganz besonders Johannes-Evangelium hat viel von den Jesusworten von der Liebe. Und dann die Johannesbriefe sind voll davon. So. Nun muss ich aber noch ein Wort sagen, das gehört mit dazu, zu den schweren Lehrjahren. Zu den schweren Lehrjahren. Ich habe mich heute Mittag noch unterhalten mit meiner Frau, was war eigentlich der Laban? Ich habe gesagt, der Laban war ein Schuft. Dann hat meine Frau gesagt, war er eigentlich gar nicht, war ein ganz normaler Bürger, ist richtig. Wir erlauben uns so schnell ein Urteil. Wir sehen ja, er war ein fairer Mann. Er hat selber gesagt, ich müsste jetzt eigentlich was bezahlen. Er macht das immer so, bist du eigentlich verwandt, könntest du auch umsonst machen, aber ich will ja ganz gnädig dir einen Lohn geben und so. Also im Grunde ist er immer ein Spiegelbild von uns. Man erlaubt sich so gern bei einer Geschichte, sich zu entrüsten. Wie der David, wie der Nathan die Geschichte erzählt. Wo ist der Mann da und so? Der Laban ist ein ganz normaler Bürger, aber ein Bürger dieser Welt. Und Jakob muss in der Fremde viele, viele Jahre, 14 Jahre bei Laban leben. Christen leben unter Ungläubigen. Das hat sich sicher auch schon oft beschäftigt, warum wir eigentlich von Gott wieder, wenn wir schon zum Glauben gekommen sind, in solch eine Umgebung hineingestellt werden. Für den Jakob war es ganz wichtig, dort zu leben. Entrüste dich nicht. Entrüste dich nicht. Warum? Das, was der Laban lebt, ist bloß die gleiche Trickkiste, die der Jakob auch schon gehabt hat. Und was er sieht, ist gar nicht etwas, wo man sich entrüstet, sondern das ist menschliche Alltäglichkeit. Das ist unser Fleisch. So sind wir Leute. Deshalb ist es nie Christenart, sich zu entrüsten über die schlimmen Dinge, die dort in der Politik und dort irgendwo im Krieg ablaufen, so immer. Herr, ich sehe mein eigenes Wesen. Daran sehen Sie echtes Christenleben. Wenn wir schon zum Glauben an Jesus gekommen sind, müssen wir wachsen. An was müssen wir denn wachsen? An der Erkenntnis, dass unser ganzes Wesen noch Teil hat an dem Alten. Wie hier der Jakob, der lebt das doch. Und wenn er den Laban sieht, also ich wüsste nicht, was ich gemacht habe, wenn ein Schwiegervater einen so reinlegt. Und er muss noch einmal alle seine Sünde auskosten, verstehen Sie? Darum werden Christen manchmal schweigsam und sagen, je älter ich werde, sehe ich viel in meinem Leben anders und von einer anderen Perspektive. Und es mag manchmal auch sein, dass jungbekehrte Leute im Feuereifer sagen, wir können doch alles machen, und sie nehmen auch bloß die weltlichen, fleischlichen Mittel. Und sie verstehen die Alten oft nicht, wenn sie ein bisschen zögern, noch zurückhaltend sind. Sagen, Gott braucht die fleischlichen Trickkisten nicht. Gott geht ja seinen Weg auch durch alle Irrungen und Wirrungen hindurch und kommt immer noch zum Ziel. Und der Jakob hat es Gott sehr, sehr schwer gemacht. Und das muss man lernen. Wie hier in der ganzen Zeit der Lehrjahre Gott an dem Jakob eigentlich arbeitet und sagt, siehst du dein eigenes Herz? Ich bin überzeugt, dass der Jakob schon sehr früh gesagt hat, ich hasse diese ganze Art des Laban. Und vielleicht hat er sogar auch an sich gesehen. Er hat gesagt, das steckt ja auch so tief in mir drin, dass jeder den anderen übervorteilen will. Und es gibt keine Sünde dieser Welt, die man nicht an sich sieht. Geht es Ihnen auch so? Keine Sünde dieser Welt. Ehrsucht, unreine Gedanken, Übervorteilen, Neid, Habsucht, alles. Und wo wir das alles sehen, sagt Herr, mach mich doch frei. Und dann wird man auf einmal erinnert und sagt, was sieht man da plötzlich in seinem Leben? Gott will, dass wir es erkennen, nicht weil Gott uns, wie hat es einmal bei dem Billy Graham gesagt, der macht die Menschen da mit der Strafjustiz Angst, nein. Weil wir uns lossagen müssen. Wir müssen uns lossagen. Wir müssen eine ganze Abkehr haben. Das ist oft ein ganz langer Prozess. Die Bekehrung, die fängt nicht bloß an mit einem einfachen Lossagen, sondern das muss jetzt durch in unser ganzes Wesen. Los von dem Alten. Von dem, ja, das ist ein Unterschied zwischen unserer Menschenart und dem, was Gott will. Gottes Geist ist anders. Und er hat diese neue Art nicht. Er hat sie erst da, wo er vor Gott niedersinkt, am Jabokfluss nachher, ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. Ich wollte mit Ihnen auch noch eine Stelle lesen, Hosea 12, Vers 3, ist eine ganz wichtige Stelle. Ezekiel, dann Hosea, Joel, Amos, Hosea 12, Vers 3. Der Stammvater Jakob als Urbild seines Volkes. Der Herr wird mit Juda rechnen, er wird Jakob heimsuchen. Er hat schon im Mutterleib seinen Bruder betrogen und im Mannesalter mit Gott gekämpft. Er kämpfte mit dem Engel und siegte, er weinte und bat ihn. Dann hat er ihn zur Bethel gefunden und dort mit ihm geredet. Der Herr ist Gott, ist der Gott Zebaoth, Herr ist sein Name. Wenn Sie über der Jakobsgeschichte nicht merken, das ist meine Lebensgeschichte. Von jedem von uns heute. Wir haben immer gemeint, wir müssten klüger sein als Gott. Wir müssen Gott noch übervorteilen und wir müssen Gott noch was abluchsen. Dabei geht Gott seinen Segensplan. Er will nur gehorchen. Und dann entrüsten wir uns und sagen, ach, so viel Schlimmes in der Kirche und dort geschieht so viel Sündiges. Und Gott sagt, du, ich habe doch so viel Last mit dir. Bis du dich ganz in meine Hand gibst. Das war bei Jakob wichtig, dass er das lernen muss. Und gerade in Hosea 12 ist es nochmal beschrieben, dass Gott mit seinem Volk Israel den Kampf fortwährend macht. Wann bekehrst du denn dich endlich? Denken Sie bitte nie, das Vortreten beim Billy Graham wäre Bekehrung. Das ganze Leben ist eine Bekehrung. Das Vortreten ist ein wichtiger Punkt, dass ich mal in meinem Leben ein klares Schiff mache und weiß, wohin ich will. Aber dass ich mich losreiße und immer wieder ganz das unter Jesus steht, das ist ein Kampf der Buße, der Umkehr, der Hingabe an Jesus, die meine ganze Kraft braucht. Verstehen Sie? Das ist wunderschön. Wenn ich einmal klar mache, ich kann nicht immer in der Tradition mitlaufen, sondern es ist alles irgendwo unklar. Ich will den Weg gehen. Und dann geht es immer, immer weiter, dass ich mit einer Leidenschaft ringen muss. Wie kriege ich das unter den Gehorsam Jesu runter? Der Jakob, der so nach dem Segen Gottes getrachtet hat, braucht diese Kur. Und auch nicht da bloß, dass er sagt, oh, der Laban und dann meine Sünde, sondern sie muss richtig bei Gott bereinigt sein. Und es ist oft lang in unserem Leben so, bis wir zur Reife vordringen. Alles Herr bist du. Singt sich so leicht. Aber so schwer das zu sagen. Gut. Er wird ganz abhängig. Bekehrung heißt sich ganz ausliefern, sich ganz in die Hand Gottes werfen, Gott sich ganz überlassen. Und da ist unser altes Wesen, das war bei dem Jakob auch noch ganz tief drin. Und er hat es lernen müssen in diesen schweren Jahren, wo er Knecht sein musste, das fiel ihm schwer. Knecht im fremden Lande. Und ich weiß, all die von Ihnen, die im Berufsleben stehen, die ihre Sorgen dort haben, die oft bis an die Grenze ihrer Belastung gefordert sind, die wissen, wie schwer das ist. Und dort geschieht Bekehrung, Hingabe an Gott. Herr, ich kann es oft nicht mehr. Das ist mir alles viel zu schwer. Mein Lehrerberuf oder mein Muttersein oder unsere Ehe ist so schwer geworden. Und dort, ich will dir dienen, Herr. Du musst das irgendwie zum Ende bringen. Ich weiß nicht, wie du es machst. Ich lebe hier mit dir und traue es dir zu. Und er dient um des Gehorsams willen, um Gottes willen. Dient er nicht bloß, weil er die Frauen dort kriegt, sondern weil er es als Weg Gottes erkennt. Wir wollen nächstes Mal weitermachen, wie dann der Laban den Jakob wegschickt. Obwohl er den Segen kriegt. Der Laban hat viel vom Segen profitiert. Aber es kommt der Punkt, wo die Welt sagt, weg mit euch Christen, wir wollen euch nicht mehr. Irgendwo ertragen sie sie nicht mehr. Und da müssen wir dann weitermachen. Aber heute Abend hoffe ich, dass es Ihnen ein Stück weit geholfen hat, an dieser Stelle der Liebe als das Motiv und Motivation unseres Glaubens, aus der Liebe Christi getrieben, damit diesen ganz neuen Kräften, das sind nicht die fleischlichen, leidenschaftlichen Kräfte, sondern das sind die Liebeskräfte Jesu, durch die will er wirken in der Welt. Und das auch noch, wir haben jetzt doch nicht viel über die Ehe gesprochen, was ich eigentlich auf meinem Zettel hatte, aber es macht nichts, da haben wir schon anders mal drüber gesprochen. Es geht gar nichts anders als durch die Liebe. Mit Druck und mit Zwang erreichen wir eh nichts. Alles, was aus der Liebe kommt, ist eine Frucht Jesu und Sie werden es auch merken, was hier in Ihrem Leben nötig ist. Dass wir in der Liebe wirken können, in der Liebe unser Zeugnis geben, das kommt an der Liebe Jesu. Und das spüren Menschen, wo wir sie so lieb haben, das ist nicht vergebens.